NDR Info. Themen des Tages.
Wir möchten nach Berlin, machen eine Studienfahrt nach Berlin und wir werden jetzt versuchen, über Hannover nach Berlin zu kommen. Ich vermute mal, es wird ein ziemlicher Stress werden jetzt.
Mein Freund aus Australien macht Eurotrip, muss nach Wien, muss in Nürnberg umsteigen, muss 2 Stunden in Nürnberg warten. Das ist abenteuerlich.
Ich denke, das ist einfach zu häufig, das ist zu massiv. Ich kenne das nicht nur hier aus der Hamburger Strecke, ich kenne es aus der Frankfurter Ecke. Da kommt man auch auf dem Flughafen an und weiß nicht, ob man in der Nacht noch sein Ziel zurück nach Hause kommt und erreicht. Das ist letztendlich eine Misswirtschaft gewesen, ist über viele Jahre, die wir jetzt alle plötzlich abkriegen.
Ich komme gerade aus Shanghai wieder, das erste Mal in Deutschland seit über einem Jahr. Das ist das, worauf ich mich eingestellt habe, als ich zurück nach Deutschland kam und es hat mich voll erwischt, ja.
Ja, voll erwischt hat es also diesen und auch viele andere Bahnreisende heute wegen eines Schadens an einer Oberleitung, sind heute alle ICE-Züge auf der Strecke Hamburg-Berlin ausgefallen. Und das am Tag des Aufbruchs bei der Bahn. Von dem hat heute zumindest die vorgeschlagene neue Bahnchefin Evelyn Palla gesprochen. Während die Bahnreisenden Richtung Berlin erstmal gestrandet sind, wurde in Berlin dann die neue Bahnstrategie vorgestellt. Was von der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene, so hat Bundesverkehrsminister Schnieder sie genannt, zu halten ist und warum der Güterverkehr darin gar nicht vorkommt, dazu gleich auch Einschätzungen von einem Bahnexperten und auch unser Kommentar nimmt sich die Bahn vor. Damit geht es in den Themen des Tages dann aber auch noch nach Brüssel. Im Interview mit der EU-Sicherheitspolitikerin Strack-Zimmermann besprechen wir das Vorgehen der NATO angesichts mutmaßlicher russischer Provokationen. Und schließlich sind wir dann auch noch mit unserem Korrespondenten in New York verabredet, wo gerade die Weltgemeinschaft wieder zur UN-Vollversammlung zusammenkommt. Im Studio für Sie heute Abend Janine Albrecht. Hallo. Und wir beginnen in Berlin mit der Bahnstrategie. Was der Verkehrsminister damit erreichen will, warum er beim Thema Pünktlichkeit erstmal zurückrudert, fasst Dörte Nahr zusammen.
Große Worte fielen da bei der Vorstellung der neuen Bahnstrategie des Verkehrsministers Patrick Schnieder von der CDU. Er sprach von einem Neuanfang, strukturell und auch personell. Der geplante personelle Neustart auf dem Chefposten der Deutschen Bahn ist Evelyn Palla.
Wir nehmen heute den Taktstock für eine neue Ära in die Hand. Eine Ära, in der wir uns wieder auf das konzentrieren, was uns im innersten Kern ausmacht. Das Eisenbahngeschäft, meine Damen und Herren, das Fahren von Zügen.
Ob Evelyn Palla morgen tatsächlich im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn gewählt werden wird, das ist noch offen. Denn die Eisenbahnergewerkschaft EVG hat bereits angekündigt, sie dort nicht wählen zu wollen. Das hat weniger mit ihr als mit der weiteren Personalie zu tun. Dirk Rompf soll künftig die Infrastruktursparte InfraGo leiten und den lehnt die Gewerkschaft ab. Rompf war schon einmal für die Infrastruktur zuständig, deswegen sei er mitschuld an der heutigen Situation, sagt die EVG. Die Bahn soll mit der neuen Strategie zuverlässiger, pünktlicher, sicherer und sauberer werden. Mit 3 Sofortprogrammen will der Verkehrsminister das angehen. Die sollen Bahnhöfe sauberer und sicherer machen, die Kommunikation mit den Fahrgästen verlässlicher und den Komfort in den Fernzügen verbessern. Letzteres heißt konkret, die Bistros sollen immer Speisen und Getränke verkaufen und die Toiletten sauber sein. Für Patrick Schnieder ist das nicht nur für die Bahn von Bedeutung.
Viele setzen das Nichtfunktionieren bei der Bahn gleich mit einem Nichtfunktionieren unseres Staates. Ich halte das für brandgefährlich. Wir müssen zeigen, dass unser Staat funktioniert und auch zeigen, dass die Bahn funktioniert.
Neben den Sofortprogrammen will der Verkehrsminister die Generalsanierung der Strecken fortsetzen. Patrick Schnieder gibt außerdem das Ziel aus, dass bis 2029 mindestens 70% der Züge pünktlich sein sollen. Bisher waren die Ziele höher gesteckt, aber die bezeichnete er als unrealistisch. Weil Baustellen und Pünktlichkeit nicht gut zusammenpassen, sieht er auch in seinem Zeitplan ein hartes Stück Arbeit, wie er sagte. Und auch die designierte Bahnchefin Evelyn Palla dämpfte die Erwartung, was Verbesserungen der Infrastruktur angeht.
Nichts wird schnell gehen.
Zumindest nicht bei der Sanierung des Schienennetzes. Was zum Beispiel Zugausfälle angeht, da sieht Evelyn Palla durchaus die Möglichkeit schneller Verbesserungen, wie beim Regionalverkehr, den sie bis jetzt verantwortet. Künftig soll die Struktur der Deutschen Bahn entschlackt werden, mit nur noch 6 statt 8 Vorstandsposten und weniger Firmenbeteiligung. Bonuszahlungen sollen stärker an die Pünktlichkeitsziele gekoppelt werden. Kritik kam von der Opposition. Die Grünen bemängelten die Herabstufung der Pünktlichkeitsziele, die Linke hält das Konzept für zu schwammig und die AfD forderte mehr Wettbewerb im Fernverkehr. Vom Koalitionspartner SPD hieß es, die Bahnstrategie sei ein wichtiges Signal. Allerdings zeigte sich der Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch irritiert über die sich ankündigende holprige Wahl in den Aufsichtsräten der Deutschen Bahn. Und mit den Pünktlichkeitszielen war er auch nicht zufrieden. Die Bahnstrategie des Verkehrsministers muss noch in der schwarz-roten Koalition abgestimmt werden.
Und wir wollen diese Strategie jetzt etwas einordnen. Ich habe darüber mit dem Bahnexperten Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin gesprochen, der schon bei der Generalsanierung skeptisch ist, ob damit wirklich in ein paar Jahren die Probleme im Schienenverkehr behoben sind. Und der Bahn hat er schon Managementversagen vorgeworfen. Und ich wollte von Christian Böttger wissen, ob jetzt die neue Bahnstrategie von Verkehrsminister Schnieder den Neuanfang bringen wird, den der CDU-Minister heute versprochen hat.
Man wird es sehen müssen. Also natürlich ist es ein Neuanfang, es ist eine Zäsur für so ein Unternehmen, wenn da ein neuer Chef oder eine neue Chefin kommt. Die Frage ist eben wirklich, ob sie die Reformen, die erforderlich sind, eben angeht, ob sie dafür auch tatsächlich die Beinfreiheit erhält. Das ist ja auch nicht ganz leicht. Ich bin so vorsichtig optimistisch, dass das also auch gelingen könnte, aber die Arbeit beginnt jetzt eben auch erst.
Was wäre denn nötig für die Beinfreiheit, die Sie da gerade angesprochen haben?
Also eine der Schwächen des Konzeptes besteht nach meinem Blick darin, dass nach wie vor die Frage der Strategie und der Umsetzung nicht wirklich beantwortet ist. Also die Frage, wie die Politik die Bahn steuert, die bleibt also etwas im Ungefähren.
Was wäre denn dafür nötig? Was für eine Steuerung wäre denn nötig, Ihrer Meinung?
Also man braucht, glaube ich, schon die Frage, wie sollen die Ziele, die die Politik funktioniert, tatsächlich auch in Strategie des Unternehmens umgesetzt werden. Und da kann man also durchaus fragen, ob in der jetzigen Form die Rechtsform der Aktiengesellschaft auch die richtige ist. Die hat nämlich die Folge, dass die Aufsichtsräte eine große persönliche Freiheit genießen. In einer GmbH könnten sie also die Aufsichtsräte nicht komplett weisungsgebunden steuern, aber jedenfalls etwas mehr als heute. Das wäre also ein Punkt. Aber die Strategie sagt eben nicht eindeutig, wie künftig die Aufsichtsräte besetzt werden sollen. Die Strategie bleibt sehr im Ungefähren über das Verhältnis des DB-Konzerns als Ganzes und der Infrastrukturgesellschaft. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und letztlich eben auch die Frage, will man künftig stärker über Zahlen steuern oder doch stärker eben auch personell steuern, also institutionell, das ist eben auch nicht ganz klar. Also an der Stelle muss man sagen, da gibt es eben noch deutliche Löcher in der Strategie, aber offenbar eben auch einen Dissens zwischen den Koalitionsparteien.
Der Titel dieser Strategie, der ist deutlich, Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene, heißt es da. Da gehören ja aber auch Kunden dazu, die ihre Güter mit der Bahn transportieren. Aber heute hat man vor allem über den Personenverkehr gesprochen. Vom Güterverkehr war da eigentlich keine Rede. Was heißt diese Strategie für den Güterverkehr?
Ja, also da stand jetzt nichts drin, was den Güterverkehr unmittelbar behindert. Und viele Punkte, dass man sagt, die Betriebsqualität muss besser werden, die Steuerung muss besser werden, die Bürokratie muss abgebaut werden. Das sind Dinge, von denen würde natürlich auch der Güterverkehr profitieren. Es gibt in der Tat keine Aussagen zu den kurz- und mittelfristigen Problemen der DB. Und dann gibt es natürlich auch welche dabei, die speziell den Güterverkehr betreffen, also insbesondere die Mehrkosten durch die Umleitungen, die man derzeit hat und dann durch die Generalsanierung und den starken Trassenpreisanstieg, den es durch vergangene Politikentscheidungen jetzt gibt zum nächsten Jahr. Also da hätte man etwas mehr sagen können, aber in der Tat ist es so, dass relativ viele Dinge gesagt wurden, so als Verbeugung eben auch für die Kunden im Personenverkehr. Viel davon ist auch sehr oberflächlich, also da dieses Programm für die Bahnhöfe und Toiletten und sowas, also das hätte man vielleicht nicht reinschreiben müssen, und aber es ist jetzt nichts, was dem Güterverkehr schadet, aber man sieht, er ist nicht wirklich auf dem Zettel, und das ist natürlich vielleicht auch besorgniserregend.
Sie haben es angedeutet, die Generalsanierung läuft gerade, da gibt es deshalb Umleitungen, dass das Streckennetz marode ist, das ist offensichtlich. Was fehlt denn Ihrer Ansicht nach auch bei dieser Strategie, um dann eben auch etwas für dieses Streckennetz zu tun?
Die Maßnahmen sind ja eingeleitet und die sollen weiter verfolgt werden, das steht in der Strategie drin. Ich halte dieses Narrativ, das die DB zuletzt verbreitet hat und das der letzte Minister ja auch nachgeplappert hat, dass man gesagt hat, ganz plötzlich ist die Infrastruktur in einen ganz schlechten Zustand geraten und das ist das ganze Problem, was wir haben. Ich halte dieses Narrativ für falsch, und Sie sehen eben auch, dass an der Stelle die Strategie auch ein bisschen weitergeht. Also eines der Probleme, das die DB hat, das also auch die Qualität nach meiner Überzeugung beeinträchtigt, ist die schlechte Managementstruktur. Man hat also ein sehr aufgeblasenen Wasserkopf, eine viel zu große Verwaltung. Die Entscheidungen werden nicht vor Ort getroffen, sondern eben in diesen unnötig großen Zentralen. Dadurch habe ich lange Entscheidungswege, lange Entscheidungsprozesse und frustriere eben auch oft die Mitarbeiter vor Ort. Und das könnte also besser werden, wenn tatsächlich diese Verschlankung angegangen wird. Davon verspreche ich mir wirklich einiges an Verbesserung.
Und das sagt der Bahnexperte Christian Böttger zur Bahnstrategie, die heute Verkehrsminister Schnieder vorgestellt hat. Was ist jetzt davon zu halten? Ist das wirklich ein Neuanfang? Hören Sie dazu Benjamin Großkopf.
NDR Info. Die Meinung.
Bundesverkehrsminister Schnieder hat mit seinen personellen und strukturellen Konsequenzen bei der Bahn die Notbremse gezogen. Leider erst als der Zug schon stand quasi, aber Schnieder ist erst seit kurzem im Amt und hat bewiesen, dass er relativ schnell entscheidet. Jetzt geht es für die Bahn darum, wieder loszufahren. Dafür ist die heute präsentierte Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene eine Lautsprecherdurchsage von dem sonst eher leisen Schnieder. So stelle ich mir meine Bahn vor, die ja zu 100% dem Bund gehört und damit uns allen. Leider verheddert sich das Papier in einem Gewirr aus Einzelmaßnahmen und Zielen, ohne allerdings eine wirkliche Strategie aufzuzeigen. Wohin geht die politische Reise mit dieser Deutschen Bahn? Was ist sie uns als Gesellschaft wert? Schnieder hat das Machbare aufschreiben lassen. Das ist bei dem gegenwärtigen Zustand schon ziemlich ambitioniert. Das Machbare, aber eben nicht das Mögliche. Die tiefe Krise der Deutschen Bahn wäre die Möglichkeit gewesen, einen neuen politischen Konsens zu schaffen. Hätte vorausgesetzt, auf diese Reise mit der Deutschen Bahn auch die Bundesregierung und alle Parteien mitzunehmen, die ein ernsthaftes Interesse daran haben. Und so einen wirklich großen Wurf zu wagen, nämlich die finanzielle Ausstattung der Bahn und die damit verknüpften Ziele so festzuschreiben, dass sie nicht dem Wohl und Wehe des jeweiligen Bundeshaushalts und des zuständigen Ministers unterliegen. Das macht uns zum Beispiel das gelobte Bahnland Schweiz vor. Das Mögliche wäre gewesen, klarzustellen, die Bahn ist in der Gesamtschau von Straße, Schiene, Flüssen und Luftverkehr der Weg, unser Land ökonomisch und ökologisch dahin zu bringen, wo es mal war, nämlich an der internationalen Spitze. Das geht nur, wenn man a. den Güterverkehr noch viel stärker in den Blick nimmt und b. mit einer alten Lebenslüge von Bahnpolitik aufräumt, nämlich, dass die Bahn auch noch Gewinne machen soll. Und so wird jetzt der neuen Spitze nicht nur vorgegeben, dass die Bahn pünktlich, sauber und sicher sein soll, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sondern sie muss auch noch schwarze Zahlen schreiben, und zwar in allen Sparten bis spätestens 2028. Wie das gehen soll, wenn man zum Beispiel, steht auch in dem Papier, nicht nur Städte, sondern auch ländliche Räume anbindet, ist mir persönlich schleierhaft. Kassenschlager werden diese Verbindungen nämlich nie werden.
Die Meinung von Benjamin Großkopf zur neuen Bahnstrategie. Und jetzt in den Themen des Tages zu den jüngsten mutmaßlichen Provokationen Russlands gegenüber der NATO. Am Freitag hatte Estland Russland vorgeworfen, dass russische Kampfjets den estnischen Luftraum verletzt hätten. Was Moskau heute erneut zurückgewiesen hat. Kreml-Chef Peskow nannte solche Erklärungen sinnentleert, unbegründet und warf heute den westlichen Staaten vor, Spannungen zu verschärfen. Heute befasst sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung in New York mit diesem Vorfall und auch in Brüssel beraten die NATO-Staaten, wie sie in solchen Fällen auch künftig reagieren sollen. Und ich habe die EU-Sicherheitspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann von der FDP gefragt, ob es nicht ohnehin ein Protokoll oder klar formuliertes Vorgehen bei der NATO gibt, wenn es zu Luftraumverletzungen kommt.
Ja, in der Tat gibt es das und es ist wichtig, dass Sie mich darauf ansprechen, weil es wird ja jetzt sehr schnell kolportiert, man solle mal die Maschinen der Russen einfach abschießen, wie seinerzeit 2013 war das, glaube ich, die Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen hat. Also in der Tat ist es so, das muss man auch immer betonen, das sind professionelle Pilotinnen und Piloten. Das heißt, der Eindringling wird gewissermaßen über Funk angesprochen und da gibt es eine Funkfrequenz, die dafür gedacht ist. Und die weitere Warnstufe ist das Einlocken eines Waffensystems. Und der Gegner sieht das auf seinem Radar, dass das passiert. Und er wird dann abgedrängt zurück in seinen Luftraum. Das ist erstmal das eine. Das heißt, dieses wir schießen den mal ab, sollte die Ultima Ratio sein. Also wirklich, wenn überhaupt nichts mehr funktioniert und die Gefahr eskaliert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier nicht im Kino sind, und auch nicht Top Gun sehen, sondern dass die NATO natürlich entsprechend ausgebildet ist. Ich glaube,
ja, Sie, was Sie, wichtig ist, ja. Sie sprechen da ja auch unter anderem eine Äußerung an vom außenpolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jürgen Hart. Der hat das auch heute Morgen hier bei uns auf NDR Info nochmal gesagt, dass er es gut fände, wenn im NATO-Rat dann auch die Option des Abschusses im Rahmen der Abwehrmöglichkeiten genannt wird. Aber Abschreckung, gerade in Richtung Russland, ist doch durchaus auch eine nachvollziehbare Forderung, oder nicht?
Ja, also ich glaube, wenn Sie meine Arbeit seit Jahren verfolgen, dann wissen Sie, dass ich ein großer Freund von Klarheit, Deutlichkeit und Abschreckung bin. Die NATO muss das nicht entscheiden, dass das Abschießen eines Flugzeugs eine Option ist. Dies ist eine Option in der militärischen Logik. Aber vielleicht sollten wir einmal nach hinten schauen, nämlich was kommt dabei hinten raus? Sie haben gerade berichtet darüber, dass Putin und seine Entourage gesagt hat, das sei sinnentleert, sie greifen gar keinen an. Und wir wissen ja, wir leben in einer Welt der Gerüchte und der Erzählungen. Mhm. Und wenn die NATO nun ein Flugzeug abschießt, dann sage ich Ihnen, was passiert. Dann hat Putin das Foto, was er will, er hat das Bild, was er will. Die NATO schießt unsere Flugzeuge ab. Der Pilot, wenn er denn überlebt, wird er der Held auf dem Roten Platz. Wenn er nicht überlebt, wird er auch der Held auf dem Roten Platz. Und Putin hat die Bilder, die in den sozialen Netzwerken sofort viral gehen, nach dem Motto, seht ihr, die NATO sind die Aggressoren. Und deswegen sollte man genau überlegen, was man tut. Und wie gesagt, es gibt immer eine Option. Es ist die Ultima Ratio. Aber wir sollten uns mäßigen und vor allen Dingen sollten wir, die wir nicht Militär sind, es den Profis überlassen. Die entscheiden nämlich letztendlich, und da gibt es oft nur Sekunden, um zu entscheiden, was ist richtig und was ist möglicherweise nicht richtig.
Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch eine politische Debatte, die da jetzt auch geführt wird und ja auch immer wieder geführt werden muss. Russland, Sie haben es gesagt, provoziert, testet offensichtlich auch die NATO. Und so wie Sie sagen, hat Putin dann am Ende vielleicht die Bilder, die er möchte. Aber wie sollte die NATO denn Ihrer Ansicht nach darauf reagieren?
Naja, wir haben zwei Ebenen. Das eine ist, dass Putin testet, wie stark ist die NATO, wie schnell reagiert sie, mit was reagiert sie. Nach dem Eindringen der 20 Drohnen 100 Kilometer ins Inland von Polen, was ein aggressiver Akt ist, ohne Zweifel, konnten wir sehen, dass die NATO sich umgehend gewehrt hat, blitzschnell da war, aber um im Bild zu bleiben, mit Kanonen auf Spatzen geschossen hat. Denn die F-35 ist aufgestiegen, hat Drohnen bekämpft. Soweit ich weiß, sind 3 von 20 auch erledigt gewesen, andere eben nicht, weil was wir brauchen, ist in der NATO eine sogenannte Drohnenwand. Also das sind Kampfdrohnen, die sofort reagieren und aufsteigen. Das war damit klar. Putin konnte sehen, dass wir da als NATO übersichtlich ausgestattet sind. Also sofort in die Beschaffung gehen, sofort die Szenarien, die jetzt Putin eben anwendet, um die zu beantworten, ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch eine Aufgabe der Nation und der EU, nämlich schnellstmöglich. Wir haben ja diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine seit 3,5 Jahren. Wir wissen ja, wie er verläuft, welche Methoden angewandt werden. Und die müssen wir beantworten, schnellstmöglich, ohne Diskussion. Das ist die Aufgabe der NATO. Und die Aufgabe der EU ist, diese Beschaffung eben gemeinsam mit den Nationen zu beschleunigen. Und die zweite Ebene, wenn Sie mir erlauben, das noch zu sagen, ist, dass dieses Vorgehen von Putin ja nicht nur in Anführungszeichen ein militärisches ist, sondern er prüft damit auch unsere Resilienz. Auf gut Deutsch, wie nervenstark sind die Menschen eigentlich in den Staaten, die eine russische Grenze haben, aber auch in Deutschland. Und natürlich sind solche Übergriffe, die übrigens immer mal wieder passieren, das wird dann aber nicht kommuniziert, aber in diesem Fall bewusste Provokation, um die Menschen nervös zu machen, um den Ländern mit an der russischen Grenze klarzumachen, die NATO ist weich, die NATO schützt euch gar nicht. Und die Menschen, die dort leben, im Grunde genommen so nervös zu machen, dass sie falsch reagieren, dass sie sagen, wir sind ja gar nicht geschützt von der NATO. Das ist seine Idee. Es ist ein klassisch hybrider Angriff, um alle wuschig zu machen. Sie berichten als Journalistin darüber. Ich werde gefragt, um es einzuordnen. Genau das ist der Sinn der Übung. Und umso wichtiger ist es, natürlich alle Waffen zu haben, damit Putin weiß, wenn er sich wirklich mit der NATO anlegt, wird er sein blaues Wunder erleben. aber eben auch Lücken zu schließen, die gerade offensichtlich geworden sind.
Und das sagt die Sicherheitspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Ja, wie umgehen mit Russland und wie weiter vorgehen im Krieg gegen die Ukraine? Das ist auch in New York bei den Vereinten Nationen eines der Themen in dieser Woche. Und unser Korrespondent in New York, Martin Ganselmeier, der ist jetzt live mit uns verbunden von dort. Der UN-Sicherheitsrat, der befasst sich auf Wunsch Estlands mit dem Vorfall der Luftraumverletzung. Aber was bringt eigentlich diese Dringlichkeitssitzung, wenn doch Russland als Mitglied des Sicherheitsrates gegen jede Entscheidung dort Veto einlegen kann?
Ja, das könnte man kritisch fragen. Tatsächlich könnte Russland ein Veto einlegen, wenn es eine Resolution gäbe, die zu verabschieden gilt. Darauf hat Estland verzichtet. Trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Signal. Denn schon vor der Sicherheitsratssitzung ist der Außenminister von Estland umringt gewesen für ein Statement von 50 anderen Kolleginnen und Kollegen. Sehr, sehr viele Außenminister und Außenministerinnen. Da waren viele europäische Staaten dabei, aber auch nicht-europäische Staaten. Insofern ein starkes Signal, dass man Russland dies nicht durchgehen lässt. Und wenn man die Sicherheitsratssitzung verfolgt hat, war dies auch ganz klar zu spüren. Schon wieder ein Vorfall. Wir erinnern uns, gerade mal vor anderthalb Wochen gab es diese Dringlichkeitssitzung hier im Sicherheitsrat zu den Drohnenvorfällen in Polen. Auch damals eine scharfe Verurteilung, jetzt erneut. Was ich spannend fand, es war der erste Auftritt des gerade frisch neu bestallten amerikanischen UN-Botschafters Mike Walls. Und der hat klipp und klar gesagt, wir stehen hinter unseren NATO-Alliierten. Wir werden das Russland nicht durchgehen lassen. Wir werden jeden Zentimeter an NATO-Boden verteidigen. Also das war eine ganz klare Aussage. Russland dagegen, wie nicht anders zu erwarten, hat wieder versucht abzustreiten, hat gesagt, diese Kampfjets, die seien eigentlich über internationalem Gewässer über der Ostsee unterwegs gewesen und hätten gar nicht den Luftraum Estlands verletzt. Das Ganze sei Panikmache.
Und neben diesem Thema steht ja dann in New York heute auch noch die Palästina-Frage im Vordergrund. Bevor die UN-Generaldebatte morgen losgeht, Frankreich und Saudi-Arabien haben ja eine Konferenz initiiert. Das Ziel, die Zwei-Staaten-Lösung für Palästina und Israel, soll vorangebracht werden. Wie soll denn diese Konferenz da heute Abend was bewirken?
Ja, man muss sagen, das ist jetzt schon ein großer diplomatischer Erfolg, denn es wird weitere Staaten geben, westliche Staaten, die Palästina als Staat anerkennen. Natürlich muss man sagen, die Realität vor Ort sieht ganz anders aus, aber gerade das war das wichtige Signal. Bevor es nichts mehr gibt von einem möglichen Territorium für Palästina, soll dieses wichtige Signal ausgesendet werden. Auch westliche Staaten, auch G7-Nationen wie Großbritannien, Kanada, Frankreich, möglicherweise kommen heute weitere Staaten dazu, die sagen, Israels Regierung darf so nicht weitermachen, darf nicht das, was noch an Territorium für Palästina übrig ist, weiter zertrümmern. Und insofern ist das einfach ein wichtiges Signal und das dominierende Thema auf dieser UN-Generalversammlung.
Eigentlich hätten die Vereinten Nationen in diesem Jahr ja auch einen Grund zu feiern. Das gibt es jetzt seit 80 Jahren. Aber angesichts der Kriege, über die wir gerade auch schon gesprochen haben, einer US-Regierung, die finanzielle Unterstützung streicht, ein Sicherheitsrat, dessen Entscheidungen durch Vetorecht immer wieder blockiert werden. Wie kommt denn die Weltgemeinschaft da in diesem Jahr zusammen?
Ja, eigentlich überhaupt nicht in Feierstimmung. 80 Jahre UN könnte man ja auch feiern. Und es gibt sicher auch ein paar Dinge, die man feiern könnte. Aber im Moment herrscht ganz klar Krisenstimmung. Man muss sagen, die drei wichtigsten Nationen im UN-Sicherheitsrat, Russland, China, USA, deren Regierungen halten sich selber nicht mehr ans Völkerrecht, verstoßen regelmäßig gegen das Völkerrecht. USA legt ständig ein Veto ein, wenn es um irgendwelche Resolutionen geht, die israelkritisch sind. Russland legt natürlich immer ein Veto ein, wenn es um die Ukraine geht. China verstößt auch gegen Menschenrechte, ist aggressiv im südchinesischen Meer unterwegs. Also man hat das Gefühl, diese multilaterale Weltordnung, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, die Stärke des internationalen Rechts, all das bröckelt und stattdessen herrscht immer mehr das Recht des Stärkeren.
Und soweit aus New York unser Korrespondent Martin Ganselmeier. Morgen geht die UN-Generaldebatte los. Heute haben wir in den Themen des Tages schon mal auf den UN-Sicherheitsrat, die Dringlichkeitssitzung geschaut gerade eben. Und am Abend steht dann noch die Konferenz zur Palästina-Frage an. Und das waren die Themen des Tages für heute, für jetzt.